Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag.
Willkommen bei den Kanzelgedanken. Mein Name ist Philipp Roth, ich bin Pfarrer in der Kirchgemeinde Kleinbasel und Sie hören meine Gedanken unter dem Motto Der Tod eines Superhelden vom 28. Januar 2024. Als Lesung springen wir in den zweiten Brief des Apostels Paulus nach Korinth, das vierte Kapitel, die Verse 5 bis 10. Denn, schreibt der Apostel, wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten, die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Soweit die Bibel. Wie geht Leben? Wie geht Liebe? Wie Erfolg, Scheitern, Triumph, Niederlage, Kämpfen, Verlieren, Gewinnen, Loslassen. Donald ist gerade mal 14 Jahre alt. Er hat alles noch vor sich und doch soll er nun alles schon hinter sich haben. Donald kann fantastisch zeichnen. Und Donald hat Leukämie. Du musst kämpfen, sagt seine Mutter und saugt aus dem Netz alles, was man über diese Krankheit wissen kann. Als wahre Expertin weiß sie immer, was er noch tun muss. Sie findet, es sei nie genug. Sein Vater wird dabei ganz still. Er meint, Donald soll doch einfach noch möglichst viel Freude erleben. Und er lässt seine Frau machen. Jeff, der große Bruder, bringt ihm manchmal etwas Gras zum Kiffen vorbei und öfter Tipps, wie er bei den Frauen ankommen kann. Donald aber verzweifelt still in seiner Haut. Das Mitleid überfällt ihn wie ein schwarzer Panther. Er verkriecht sich in seiner Höhle, vergräbt sich in seinen unentwirrbaren Gefühlen und Gedanken, versteht die Welt nicht mehr und sich selbst noch viel weniger. Wut kämpft mit Lust, kämpft mit unbändiger Lebensenergie, kämpft mit abgrundtiefer Sehnsucht, dem ganzen Elend ein Ende zu setzen. Noch nie hat er eine Freundin gehabt und so richtig rumgeschmust. Noch nie hat er Geld verdient und ein eigenes Auto besessen und ist mit Rock'n'Roll in den Sonnenuntergang gefahren. Noch nie wurde er von seinen Freunden auf die Schultern genommen und laut und ausgelassen gefeiert. Donald, Donald, weil er es einfach gebracht hat. Und es wird auch nie so sein. Er wird es nicht bringen. Wer ist man da noch? Was soll das Leben? Donald beginnt zu zeichnen. Er zeichnet einen Comics, die Geschichte von Miracle Man, vom Wundermann. Ihm gelingt alles, was er sollte und möchte und nicht kann. Die Frauen fliegen Miracle Man nur so zu, eine schöner als die andere. Miracle Man kämpft gegen den Superbösewicht Cancer und lässt nicht locker, bis er ihn in einem gewaltigen Showdown besiegt. Von seiner Mutter wird Miracle Man abgöttisch verehrt. Der Kühlschrank platzt vor Energy Drinks. Und bei seinen Freunden ist Miracle Man der Größte. Noch als Poster über dem Bett bestaunen sie ihn. Warum kann ich nicht der sein, der ich sein möchte? Warum kann das Leben nicht einfach Leben sein? Die Liebe nicht pure Liebe und das Glück nicht das reine Glück? Warum Krebs, Krieg, Krise, alles irgendwo irgendwie krank. Donald zeichnet Miracle Man. Seine Eltern besorgen ihm einen Psychologen. Paulus schreibt, täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Menschsein mal schön schrecklich, mal schrecklich schön. Na komm, sag schon, raus mit der Sprache, was ist es denn, was dich ausmacht? Mach mal, zeig, was du kannst, kämpf, spring, red, sing, wir wollen was sehen, weiß dich aus, wert, wer du bist. Paulus zuckt zusammen, stelle ich mir vor, wie unter Peitschenhieben bei jedem dieser Sätze. Sie müssen ja nicht mal gesagt werden, nicht wahr? Sie müssen nur gedacht werden, dem Zeitgeist entsprechend, und schon liegen sie in der Luft, und er hält sie sich schon selber vor. Zuerst bin ich etwas erstaunt, und dann erschrecke ich, dass auch der berühmte Apostel damals schon solchen Fragen, Ansprüchen und Anwürfen ausgesetzt war. Sind sie nicht besonders typisch für unsere Zeit? Wir sind einem dauernden Verhör ausgesetzt, Fremdbefragung, Selbsterforschung, Identitätssuche, Ich-Design. Ständig sollen wir uns bewähren und beweisen, zeigen, dass wir unsere Position im Leben verdient haben, unsere Verantwortung, unser Vertrauen, unseren Ruf, unseren Lohn, maximaler Darstellungsdruck. Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut, heißt es. Authentizität bedeutet, dass das Bild, dass wir nach außen abgeben, auch bis in die Wurzelspitze zu innerst verbunden und verbürgt ist. Viele hält das rund um die Uhr auf Trab, mitten in der Nacht öffnet unser Online-Monster sein Auge und sein Display will beachtet und gefüttert werden. Einige laufen dabei zu Höchstform auf, andere geben sich Blöße. Jugendliche sind besonders schutzlos. Sag mal, bringst du das eigentlich? Nein, Friedrich Nietzsche kennt Paulus noch nicht. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, hat er bekanntlich geschrieben. Aber diese Sache kennt Paulus schon. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet, schreibt er nach Korinth. Sollte. Ja, Kinder des Lichts, wie die Bibel sie nennt, sollten doch folgerichtig Strahlemänner und Strahlefrauen sein, oder etwa nicht? Sollten dem Anspruch genügen, dass sich das, was man hofft, glaubt, in sich trägt, nach außen zeigt, leuchtend, anziehend, gerne unwiderstehlich und am besten unermüdlich. Mit dem heutigen Sonntag geht in der Kirche die Epiphaniaszeit zu Ende. Licht ist das Motto dieser Zeit nach Weihnacht. Mit dem Kind geht das Licht des Himmels mitten in unserer Finsternis auf. Im dunklen Wald leuchtet mir ein kleines Fenster warm entgegen. Es fällt Licht auf meinen Weg, ich spüre Trost und Mut. Doch ringsum, so empfinde ich es, wird vieles nur noch dunkler. Der Krieg im Nahen Osten nimmt kein Ende. Seine Nachrichten bohren sich mit den vielen anderen schrecklichen Nachrichten in mein Gemüt. Menschen, die mir nahe stehen, erleiden Schweres. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesen Wochen gehört habe, das Licht ist da. Lass es leuchten, trage es in die Welt. Selbst als Rezept gegen den Hass in Nahost wurde das gesagt. Sei du Licht. Und so zünden wir Kerzen an und stellen sie ins Fenster. Und so wie wir das Gute im Netz liken und teilen, wir tun was und zeigen, es ist uns nicht egal. Und wir meinen es gewiss gut. Und ich frage mich, was wir da wirklich tun. Wir verteilen das Friedenslicht aus Bethlehem, während der Bischof aus Bethlehem meldet, diese Weihnacht verbringen wir in totaler Dunkelheit. Und ich gestehe, ich spüre bei all diesen Zeichen und Worten nicht meine Hoffnung wachsen und unseren Mut größer werden. Im Gegenteil, ich verspüre vor allem, wie groß meine Ohnmacht ist und erkenne, wie krachend wir einmal mehr daran scheitern, die Welt auch nur ein bisschen freundlicher zu gestalten. Viel Aktivismus bei viel Verzweiflung. Na komm schon, mach, was du kannst, zeig, wer du bist, sag, was du bringst. Also, wenn ich ehrlich bin. Paulus ist ehrlich. Und gerade das ist stark und berührt mich. Ehrlich bis zum Schmerzpunkt ist er. Er zeichnet keinen Miracle Man, sondern reißt diesem, sollte er irgendwo herumschwirren, die Maske runter. Er zeichnet einen Everyman, einen Menschen wie du und ich, einen Menschen auf jeden Fall, der seine Konturen oft gerade im Scheitern, in Wunden und Versagen, in Schuld und Fehlern gewinnt. Und seine Ehrlichkeit beginnt damit, dass er das wieder auseinandernimmt, was in den Ansprüchen dieser dauernden Selbstbefragung, Identitätssuche, was auch in der oft allzu leicht gängigen Lichtmetapher, ja, was gerade in der heutigen Rede vom Glauben, Glauben an sich selbst, Glaube ans Gute, Glaube an Gott, oft in eins geworfen wird, nämlich das eigene Selbst, nimmt er auseinander vom dem unserer Mitmenschen und vom ganz anderen über uns. Denn wir verkünden nicht uns selbst, schreibt er, sondern ihn, Jesus Christus, den Herrn. Und uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Und diese Weite in diesem Dreieck, die hier wieder aufgeht, die tut gut. Ich bin nicht du und ich bin sowieso nicht Gott, er, sie. Wir sind nicht für uns da, sondern für die Gemeinde. Wenn man kommt in eine Gemeinde und wenn man geht, ist es nicht nur wichtig, sondern absolut nötig, sich das immer wieder zu sagen. Nur durch solch klare Unterscheidung gelingt ein guter Abschied. Als Beauftragte der Kirche sind wir für die Menschen und diese beste Sache, das Evangelium, da und nicht umgekehrt. Wir verkünden nicht uns selbst. Die Gemeinde war schon vor uns und bleibt nach uns. Und das Höchste, was wir uns wünschen können, ist, dass sie eben gerade nicht an uns hängt und in irgendeiner Weise mit uns steht und fällt, sondern dass sie ganz und gar in sich ruht, Kreatura verbi, Geschöpf des Wortes ist, ein Geschöpf dieser guten Nachricht, die wir nach bestem Wissen und Gewissen weitergeben, eine Gemeinschaft vor Gott, dem ganz anderen. Es ist nicht möglich, dass wir Menschen für diese Gemeinde stehen, und es ist erst recht nicht möglich, dass wir für diese Botschaft stehen und mit unserem Leben dafür bürgen. Sie wäre arm dran. Wir würden sie verzwergen, verfälschen und verbiegen. Wir tun das oft genug. Nur einer steht dafür, zum Glück. Er hat mit seinem ganzen Leben dafür gebürgt, seiner Liebe, seinem Leiden, und das genügt. An ihn glauben wir, nicht an uns selbst. Täglich dachte ich früher nach, wer ich sei, lese ich gerade im Buch des Poeten und Theologen Christian Lehnert. Von Donald wusste er bestimmt nicht, von Paulus bestimmt. Zerrissen zwischen Bildern, schreibt er weiter, Bildern des Dichters, des Gläubigen, des Handelnden und des Asketen, überlagert von vielen Projektionen und dem täglich betenden Basteln von nützlichen Gottes- und Götzenbildern. Ich mochte dies oder das sein, aber der einen Spielregel entkam ich nicht. Ich entwarf mich. Ich verbrachte viel Zeit damit, mich in die Bilder einzufügen, die ich von mir entwarf, und sie zerfielen regelmäßig unter fremden Eindrücken und wurden neu errichtet, Staumauern, befestigte Vorstellungen vom guten Leben. Und da lachte der Teufel, schreibt er weiter, habe ich doch wieder ein Ich gefunden, das sich formt. Nein, da ist niemand, hätte ich schnell sagen müssen, der nur, als der ich flüchtig angesehen werde. Das Projekt Ich ist eine Form meiner Unterdrückung. Wer bin ich wirklich? Das weiß ich nicht, sonst wäre ich es nicht. Aber von fern her ist ein Werden wie ein Schattenspiel. Ihm fügt sich glücklicherweise nichts so, wie man es erwartet. Und eine Seite vorher schreibt er, es gibt mich doch gar nicht, sondern fortwährend werde ich gegeben aus fremder Hand. Und er hat recht, es ist kein Verlust, es ist ein Gewinn, dass es so ist. Ich muss nicht für das große Ganze stehen, auch nicht für mein kleines großes Ganzes. Er tut's und das ist mein großes Glück. Welch eine Entlastung. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen, schreibt Paulus. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Und die alten Weisen sagen zu dem Bild dieses zerbrechlichen Gefäßes, wie Wein nicht in einem silbernen noch einem goldenen Gefäß hält, sondern nur in einem irdenen, so halten sich auch die Worte Gottes nicht bei einem, der in seinen Augen wie ein silbernes oder gar goldenes Gefäß ist, sondern nur bei einem, der in seinen Augen wie ein geringes, zerbrechliches Gefäß ist. Nicht gegeneinander stehen Gottes Kraft und meine Zerbrechlichkeit, sein Vermögen und mein Begrenztsein, sondern mit und füreinander. There is a crack in everything, singt Leonard Cohen. That's how the light gets in oder out. Wie geht Leben, Lieben? Wie geht Zerbrechen? Donald sehnt sich nach einer Freundin. Der Miracle Man hatte schon mehrere. Wenigstens das möchte er noch erleben und er sehnt sich nach einem Ende. Er verliebt sich in Shelley. Sie bringt ihm die Hausaufgaben vorbei, doch er erschreckt sie nur in seiner Unbeholfenheit. Er balanciert über ein hohes Brückengeländer zwischen Tod und Leben. Sein Bruder organisiert ihm eine Sexworkerin für die Liebe. Stattdessen sitzen sie auf die Bettkante und er erzählt sein Leben, zeigt die Zeichnungen von Miracle Man. Und sie bewundert ihn und sagt, es soll doch nicht mehr als sich selber sein. Das sei genug. So. Ermutigt geht er zu Shelley, zeigt ihr den Miracle Man und gesteht ihr seine Ängste und seine Liebe. Und sie fallen sich in die Arme. Und der Miracle Man erhält noch ein neues Kapitel. Er steht nicht mehr über allem und ist unbesiegbar. Er begreift, dass er die Welt nicht tragen und nicht retten kann. Seine kleine Welt ist oft mehr als genug. Seine Wunden erzählen von seinen Kämpfen und sie heilen nie mehr ganz. Donald zeigt die Geschichte seiner Mutter. Sie versteht. Und als Donald dann stirbt, ist Shelley auch da. Er hat ein Lächeln im Gesicht. Der Everyman als Miracle Man und umgekehrt. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist.
Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag.